Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster und jetzt für mich zumindest wieder aus dem gewohnten Setting von zu Hause und das heißt für uns auch wieder, dass es, ja, ich denke mal zum einen die Folgen pünktlicher kommen sollten hoffentlich und zum anderen ich auch wieder mehr von den Spielen gesehen habe. Von daher ab jetzt kommen wieder die ganz heißen Analysen und vor allem bei dem Spiel, Moritz, das war ja die verrückte Spiel, oder? Also ich bin gleich auch auf meine eigene Analyse gespannt, weil selten, sage ich mal, eine Mannschaft so schlecht gesehen für 30 Minuten und dann, ja, ich weiß nicht, ob man so gut sagen kann, aber dass man dann so wiedergekommen ist, also ich bin ganz ehrlich, nach 20 oder 30 Minuten habe ich mir wirklich gedacht, ey, es kann sehr gut sein, dass Ende des Spiels der Reis gefeuert wird. Also ohne Scheiß.
Ja, also erstmal passend dazu, du kannst die Spiele jetzt sehen, ich habe es jetzt nicht gesehen.
Oh nein.
Ich war auf dem 60. Geburtstag, musste alles im Live-Ticker verfolgen. Ja, die letzten 10 Minuten oder was nach dem 4-3 kam dann jemand mal auf die Idee, das anzumachen auf dem Geburtstag. Aber ja, da ist schon, ne, das stand schon 4-3 schon. Ja, den Rest habe ich mir jetzt quasi Highlights oft genug angezogen, verschiedenster Plattformen. Ich habe mir die Vlogs, die es ja auf YouTube immer gibt, reingezogen und ja, wie gesagt, den Live-Ticker intensiv verfolgt. Daraus muss ich jetzt meine Schlüsse ziehen quasi. Aber ich glaube, wenn man jemanden Schalke irgendwie mit einem Spiel zusammenfassen muss, dann kann man, glaube ich, dieses ganz gut nehmen, würde ich sagen. Da war wirklich von alles dabei, von am Boden zerstört bis pure Ekstase und Freude. Und am Ende lieben wir Schalke doch alle. Ne? Also deswegen
das fasst echt gut zusammen. Es war echt wechselbar der Gefühle. Und ich glaube, du hast da somit eins der geilsten Spiele wahrscheinlich der Saison echt verpasst.
Also, ja, und ich hätte halt Karten gehabt, ne? Die musste ich ja extra verkaufen. Das ist
ja also schon hart ärgerlich. Ich war im Stadion, muss sagen, die Choreos, Anführungsstrichen, von beiden Mannschaften waren am Anfang schon geil. Pyrotechnik da richtig gezündet. Also ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es noch nie, also weil, doch, ich würde schon sagen, ich habe noch nie so wenig auf dem Spielfeld gesehen. Ich meine, der Schier hat dann das Spiel ja unterbrochen, aber es war wirklich irgendwie die weißen Farben, der Rauch, der hat sich so zugezogen, so auch nach unten gesenkt, dass man wirklich nichts sehen konnte. Und da muss man sagen, klar, stimmungstechnisch war Schalke geil, aber auch Magdeburg, muss ich sagen, die Fans haben ordentlich Stimmung gemacht. Ich meine, ich sitze ja in der Süd-Süd-Kurve, von daher höre ich dann natürlich die Auswärtsfans auch gleich immer etwas mehr als an der Rest der Arena. Aber ja, auch die haben richtig Stimmung gemacht und es war einfach ein verdammt geiles Fußballspiel. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon, sag ich mal, wenn wir jetzt so zum Spiel kommen, es war auch, ich glaube, die ersten, ich weiß nicht, wann die Rauchfaden, sag ich mal, so richtig das Spiel dann pausiert haben, ich denke mal so nach 3-4 Minuten. Bis dahin war es mit von Schalke echt gut und dann aber, ich will nicht sagen, das Schlechteste, was ich seit langem in der Arena gesehen habe, aber es hat sich, sag ich mal, so angefühlt, so ein bisschen die Saison, wo wir abgestiegen sind. Ist nicht die letzte, sondern der vorletzte Abstieg, muss man ja schon sagen, dann vor 3 Jahren. Als wäre es wie so ein Spiel gegen Leipzig gewesen. Also, Magdeburg hat uns da wirklich so dominiert. Ich habe mich schon fast dafür geschämt, dass ich hier in dem Podcast 2-1 Schalke getippt habe. Ich mir dachte, ach du meine Güte, wie konntest du denn da nur auf Schalke tippen? Also, erstmal Respekt an Magdeburg auch insgesamt. Die spielen einen richtig geilen Fußball. Ich meine, jetzt konnte ich es ja wirklich mal über 90 Minuten sehen. Die spielen einen richtig geilen Ball, aber es hat sich wirklich angefühlt, 2-3 Klassen Unterschied. Noch gefühlt noch mehr, weil die Schalke ja nicht mal, sag ich mal, im Pokal halten die Mannschaften ja irgendwie richtig gegen, aber auch da war gar nichts. Also ich muss auch sagen, das finde ich jetzt auch das Schlimme, weil wir jetzt, sag ich mal, vielleicht dann doch vielleicht irgendwie über Taktik reden wollen, weil ich wollte eigentlich über Taktik reden, aber ich kann dazu eigentlich wirklich kaum was sagen. Ich kann nicht mal sagen, was schiefgelaufen ist oder was da überhaupt schief läuft. Ich weiß ja gar nicht, gibt es irgendwo eine Möglichkeit, sage ich mal, jetzt bei Sky solche Spiele wirklich im Rewatch irgendwo sich anzugucken? Ich weiß, dass
es ist halt bei Sky so, Sky hat halt ein festes Programm, ne, wie ein Fernsehsender. Genau. Also ja. Es wird im Laufe der Woche, gerade bei so einem Spiel, wird es mit Sicherheit nochmal da laufen.
Aber wahrscheinlich müsste ich dann an einem Mittwoch um 2 Uhr nachts sein, halt irgendwie gucken oder so, ne?
Ja, oder jetzt vielleicht montags, müsste mal reinschauen, relativ frisch noch, könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal gezeigt wird. In der Woche ist natürlich auch viel Champions League. Ich kenne da die, ich glaube, da hat Sky jetzt aber auch nicht so viel zu melden, glaube ich, ne, von den Rechten. Ich glaube, das ist bei Prime und Zone, wenn ich mich nicht täusche.
Ich bin ich auch schon gar nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Ja, also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass dieses Spiel nochmal gezeigt wird, und ich hoffe auch drauf, weil ich möchte es mir auch gerne nochmal in voller Länge anschauen.
Ja, vor allem halt echt diese 20 Minuten, weil ich kann nicht mal so richtig erklären, was da schiefgelaufen ist. Ich meine, dass die Einstellung dann teilweise nicht gestimmt hat, die kam immer zu spät, aber es sah taktisch auch so wild aus. Und das ist auch so ein bisschen das, was mir echt Angst macht, weil ich meine, vorher konnte man immer sagen, okay, wir verteidigen 1 gegen 1 über den Platz. Das haben wir da teilweise auch, also das habe ich auch wiedererkannt, dass wir immer noch 1 gegen 1 über den Platz spielen. Aber trotzdem waren teilweise Spieler, vor allem im Mittelfeld, im Zentrum, so frei, dass wo du denkst, das kann doch keine 1 gegen 1 Verteidigung sein. Ich weiß gar nicht, was da schiefgelaufen ist, dass die, sag ich mal, es kam mir fast so vor, als wäre es eine 1 gegen 1 Verteidigung gewesen. Aber irgendwann kommt ja dann doch, ist ja auch logisch, irgendwann der Moment, wo du übergibst. Weil es einfach, du kannst ja nicht zu sehr von deiner Position entfernen irgendwo. Aber das hat irgendwie so gar nicht funktioniert. Also es waren wirklich, in diesen 20 Minuten dachte ich wirklich, wir spielen da gegen Real Madrid oder weiß nicht was. Also Magdeburg, die sind technisch alle sehr gut, die sind verdammt flink. Das wussten wir auch vorher. Die haben auch einige Bälle durch die Beine gezogen und, glaube ich, einige von uns auch recht schwindelig gespielt. Aber auch vom Positionsspiel her, so war Magdeburg war so krass überlegen und die haben so einen geilen Fußball gespielt, aber wir haben es auch so den so, glaube ich, einfach gemacht. Das war wirklich, das war Wahnsinn. Und es war noch nicht mal so, sag ich mal, dass Magdeburg dadurch jetzt so mega viele Chancen hatte. Ich meine, am Ende haben sie ja trotzdem 2 Tore gemacht, hätte wahrscheinlich auch noch ein drittes machen können. Aber es war wirklich, es war 20 Minuten lang so unglaublich dominant. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, glaube ich.
Ich habe es in den Live-Ticker gesehen und die haben auch, also im Grunde genommen gesagt, ja, was du gerade erzählt hast, also dass wir überhaupt nicht stattgefunden haben. Und es ist ein einzig und es war ein maximales Powerplay quasi von Magdeburg, jetzt auch wirklich jetzt nicht mit den, dass jetzt jede Minute eine Torchance gewesen wäre. Es gab da, glaube ich, noch 2 dicke, eine Attic, glaube ich, der dann auf 3-0 stellen kann. Und dann gab es noch mal einen Weitschuss, der im Prinzip so genauso stattgefunden hat wie die ersten beiden Tore. Unten links den Müller dann aber rausgefischt kriegt. Das sind so die Szenen, glaube ich, die noch Impact hatten, zumindest gezeigt wurden. Aber auch da konnte man schon erahnen, es wurde ja auch ein bisschen vor den, wenn man ein bisschen weiter vor dem Tor schon angefangen wurde mit dem Highlight, also ich glaube beim, ich weiß nicht, ob es das erste oder das zweite Tor jetzt war, wo der Torwart eröffnet mit einem Ball, der Ball ist super gespielt vom Torwart, aber da hat ein Spieler so, man hat, die konnten durchs Mittelfeld spazieren quasi.
Ja, das ist wirklich wild. Und das Schlimme ist, ich befürchte nicht mal, weil manche auch schon vorher in den Spielen gesagt haben, wir brauchen da eine Doppel-6 oder sowas. Das kann vielleicht alles sein, aber meine Vermutung ist schon fast, entweder ist die Idee, die wir da verfolgen, grundlegend kacke, oder die Spieler kapieren es gar nicht und können es gar nicht umsetzen, weil, also das, was da auf dem Platz stattfindet, das kann nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Idee ist. Oder dass das irgendwie, also, es ist wie so vogelwild. Ich glaube,
man muss ja sagen, dass diese,
sag ich mal, was jetzt, ja,
Idee im letzten halben Jahr gegen bessere Mannschaften funktioniert hat irgendwie. Ne? Ich weiß nicht.
Ja. Ich denke mal, also es sind auch teilweise nur Vermutungen, weil wie gesagt, wenn du so ein Spiel im Stadion schaust, bist du auch immer emotional dabei, und jetzt vor allem von meiner Sicht habe ich jetzt auch nicht die beste Sicht, sag ich mal, um jetzt riesig die Taktik zu erkennen, einfach weil man auch teilweise die Abstände dann schwer einschätzen kann. Aber was, sag ich mal, so meine Vermutungen sind, oder ich meine, das, was wir eh schon alle wissen, ich glaube, zum einen ist teilweise das Spielermaterial nicht da, um wirklich die Idee von Reis vollkommen zu befolgen. Das sind einfach, sag ich mal, so welche, zum Beispiel, ich nehme einfach mal das Beispiel Kaminski raus, der passt meiner Meinung nach zum Beispiel nicht zu der Spielidee, wie Reis eigentlich spielen möchte. So. Davon hast du mehrere Spieler. Dann, was jetzt, glaube ich, auch schon auffällig ist, dass wir haben ein riesiges Problem, wenn der gegnerische Torwart, sage ich mal, der 11. Mann auf dem Platz ist. Das war gegen Hamburg schon so. Das war hier in dem Spiel auch wieder so, wo wir gar keinen Plan mehr haben. Wo wir auch, sag ich mal, da teilweise so schlecht anlaufen und uns wirklich so einfach überspielen lassen. Und ich meine, man sieht es bei den Toren auch bei den Highlights, aber auch so oft im Spiel. Es war im Mittelfeld, es war so unglaublich viel Platz. Es war wirklich so viel Platz. Und da hast du dich gefragt, ey, was macht ihr da? Das war, glaube ich, teilweise lag es wirklich an einem Torwart, teilweise, weil es dann einfach auch nur Mittelfeldspieler, sag ich mal, kurz, sag ich mal, länger geht von den Magdeburgern, dann Kaminski und Baumgartl den aufnehmen, und der dann aber wieder, sag ich mal, zurückrückt, aber da auch dieses Übergeben zwischen dann im Sechser und Verteidigung gar nicht stattfindet. Also es war wirklich dann hinter Seguin, hinter Tempelmann, standen die Männer teilweise so frei, plus, weil auch Magdeburg dann doch so flink war, dass sie auch viele 1-gegen-1-Situationen erstens durch Dribbling auflösen konnten und einfach durch, ja, One-Touch-Football, womit unsere Mannschaft auch gar nicht klar kam. Und ist vielleicht auch etwas kontrovers, es ist auch kein Hauptpunkt, ich habe aber auch das Gefühl, dass Oer Drogo teilweise taktisch falsch steht, aber nicht die richtigen Wege teilweise auch macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht definitiv manchmal zumindest auch so teilweise ein Problem ist. Also ich finde, er bewegt sich da nicht immer so klug und fällt mir jetzt teilweise auch nicht immer, ich finde, er steht teilweise wie auch falsch, beziehungsweise, also irgendwas scheint da im Mittelfeld, sag ich mal, auch nicht ganz zu funktionieren, wie es sollte. Ich meine, vielleicht sieht er dann, kann natürlich auch sein, dass, sag ich mal, solche Situationen dann auch entstehen, weil andere Fehler machen, und dann sieht es bei ihm dann, sag ich mal, vielleicht dann, zumindest so wie ich es sehe, dann manchmal doof aus. Ich meine, manchmal ist man ja auch dann die ärmste Sau auf dem Platz. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, da passt, sag ich mal, defensiv auch nicht alles bei ihm, zumindest sieht so aus. Aber wie gesagt, also das, was die Mannschaft da, die 20 Minuten, das war grauenvoll. War wirklich richtig grauenvoll.
Ja. Bei Uwe Draogo kann ich jetzt nichts sagen. Ist natürlich ein Spieler, der auf jeden Fall den Freiräume lassen muss, aber die natürlich eher in der Offensive. In der Defensive sollte schon auch der beste Fußballer oder der taktisch mitmachen. Ist ein Spieler, glaube ich, dem du Freiräume geben musst, weil er kreieren kann und Dinge machen kann, die andere nicht können. Aber wie gesagt, wenn er sich defensiv daran nicht hält, dann ist schon mal...
Ich will es doch gar nicht sagen, dass er sich daran gar nicht hält.
Ich habe es leider nicht in diesen 10 Minuten Highlights, die man dann so sieht, beurteilen können.
Ich möchte da jetzt auch gar nicht zu sehr kritisieren, weil der ist jung, der macht da, sag ich mal, trotzdem einen super Job. Aber oder vielleicht liegt ihm dann auch die Idee von Reis hier. Aber ich habe teilweise das Gefühl, im Spiel, wo ich mir dachte, was macht er da jetzt? Oder sag ich mal, wie steht er da jetzt? Das hat, sag ich mal, zum Rest der Mannschaft irgendwie nicht gepasst. Aber wie gesagt, da ist auch wieder dann so ein bisschen mein Eindruck. Zum einen bin ich mir nicht sicher, ob die Mannschaft wirklich, sag ich mal, so die Idee, wie wir spielen wollen, gefällt. Ich finde, das spielt auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das Seguin-Interview nach dem Spiel
gesehen hast. Ja, das habe ich gesehen. Ne? Das geht auch jetzt auch so nach Ausreden, ne? Also
so, genau, ein bisschen,
wie entfliehe ich jetzt dieser Frage?
Wir machen halt das, was der Trainer befolgt, ne?
Ja.
Jetzt halt so ein bisschen, ging halt, ich meine, man kann auch überall zu viel reindeuten, aber man kann, glaube ich, schon so ein bisschen davon ausgehen, die Mannschaft liegt diese ganze Idee nicht, plus
wobei
sie kriegen es, sage ich mal, auch nicht in der Allgemeinheit vernünftig umgesetzt.
Ja. Wobei man natürlich sagen muss, dass diese Idee, die war ja erstens klar in der Bundesliga, und ich gehe ja auch davon aus, dass die in diesen Transfergesprächen ja vermittelt worden ist, ne? Also wenn Reis mit denen gesprochen hat, also eigentlich müssten die Spieler ja auch erwartet haben, wissen, was sie erwartet. Und aber wie gesagt, das Interview habe ich mir auch gedacht, ob da wirklich alles stimmt. Man muss ja auch sagen, gerade ist die Bild wieder mega präsent auf Schalke und schreibt quasi jeden Tag was Neues, was anderes. Es stimmt, die Mannschaft steht größtenteils auch hinter Reis, heißt am einen Tag, und am zwei Tage später heißt, Reis hat die Kabine verloren. Mein Rat an euch, lasst die Bild-Zeitung vielleicht mal in der nächsten Zeit eher im Kiosk liegen. Das ist kein wirklich guter Journalismus. Da kommt jeden Tag was Neues auf Schalke, ohne jegliche wirklich Information oder einfach nur unnötiges Unruhe reinbringen, habe ich das Gefühl.
Aber trotzdem merkt man da ja auch so ein bisschen, es knatscht irgendwie auf Schalke. Jetzt
ausreichend. Ja, dass da nicht alles,
Auch die Äußerungen, die jetzt der Vater von Seguin gemacht hat. Ich meine, natürlich muss man sagen, finde ich, sag ich mal, als Vater sollte man sich ja gar nicht äußern, ne? Also wenn ich jetzt der Vater wäre, ich würde ja gar nichts sagen. Und wahrscheinlich auch als Sohn würde ich meinem Vater sagen, komm, Papa, kannst du das deinem Nachbarn erzählen und dann, reicht's auch. Also damit musst du jetzt nicht so hausieren gehen. Aber der Vater genießt jetzt wahrscheinlich auch die Aufmerksamkeit so ein bisschen. Aber auch da musst du ja eigentlich fast von ausgehen, vor allem weil der Sohn jetzt ja, der Seguin jetzt, ja, kein 21-Jähriger ist, der wird ja seinem Vater vielleicht auch schon sagen können, komm, Papa, lass das mal bitte. Also auch da musst du ja vermuten, was erzählt jetzt wahrscheinlich eher seinem Vater oder ne? Was sind ja die Gespräche, das kommt ja auch alles, was heißt nicht aus dem Nichts, aber das zeigt ja irgendwie auch so ein bisschen, dass es knarscht. Und ich kann mir auch genauso vorstellen, dass teilweise in der Mannschaft irgendwie, also ich sag mal so, man hat jetzt vor allem diesen 20 Minuten keinen richtigen Plan erkannt und ich frage mich halt, und da kommen wir jetzt gleich mal, wobei, jetzt mal vielleicht nochmal Step by Step, nochmal zu den beiden Toren, bevor ich jetzt gleich, sag ich mal, weiter ins Spiel gehe. Ich meine, die beiden Tore, muss man sagen, das erste ist halt einfach ein ganz klarer individueller Fehler von Mohr. Du darfst den Ball da so nicht verlieren mit so einer unsauberen Annahme. Das zweite ist dann auch schön herausgespielt, wie auch eigentlich alles
von aber da muss man mal sagen, dann war es, glaube ich, das, ne, wo der Torwart den Ball spielt auf den rechten Verteidiger oder auf die rechte Seite. Der Ball kommt dann in die Mitte und Nacker hat schon erstmal eine halbe Stunde Zeit, um diesen Ball auf Schuller zu spielen. Der dann vergibt und dann kommt ja Checker von außen mit im Dribbling, legt den auf Nacker, der wieder meilenweit überhaupt gar keinen Gegnerdruck beim Abschluss. Und der Abschluss ist am eigenen 16er. Klar, die beiden Abschlüsse von ihm waren sehr gut, muss man einfach sagen, aber am eigenen 16er wirklich, dass da gar kein Mann von dir ist, obwohl du quasi mit 6-7 Mann hinterm Ball stehst, geht gar nicht. Also,
Amateurhaft. Also, ja, vor allem dieses zweite Tor, glaube ich, symptomatisch für das, was in dieser 20 Minuten abgegangen ist. Also, du siehst ja wirklich, wie du selbst gesagt hast, dass hinter Tempelmann, hinter Seguin so einen Riesenraum, auch Baumgartel, finde ich, der ist dann auch schon, den finde ich gut steht. Da haben wir noch Glück, dass die Chance vergeben wird, aber auch dann müsst ihr denken, es wird eine Chance vergeben. Wir alle kommen ja auch mit nach hinten, aber trotzdem sind es ja irgendwie auch hier, du siehst ja sogar auf dem Bild, glaube ich, es sind teilweise Leute hinten, aber auch da sind sie wie wieder nicht bei den Männern. Und dass da so viel, also es vergeht ja so viel Zeit zwischen Anfang und Ende der Aktion und trotzdem haben wir die Männer noch nicht und trotzdem kann es, sag ich mal, so frei abgeschlossen werden, was dann einfach fatal ist und wo du eigentlich von Glück reden kannst, dass du dass nur 2-0 steht.
Ja. Und dann ist ja der Wahnsinn, was ja auch so ein bisschen widerlegt, eigentlich, dass es in der Mannschaft knatscht, dass irgendwie quasi aus dem Nichts, ja, du hast diese eine Chance, glaube ich, von Kaminski oder was, der Kopfball, der dann gut gehalten wird. Und auf einmal spielst du absolutes Power-up, also Chance an Chance an Chance, glaube ich, noch. Und hast sogar gefühlt noch, kannst vor der Halbzeit sogar noch auf 2-2 stellen, ne? Mehr oder weniger aus dem Nichts.
Ja, ich meine, man muss halt sagen, man hatte schon das Gefühl, dass so ein bisschen durch die Kabadai-Einwechslung, das war so der erste Hauruck irgendwo. Und dann war es doch wirklich so, es kam ein, zwei gelungene Aktionen und dann wird das Stadion ja auch wieder laut. Und da muss man auch sagen, Magdeburg, die dann auch mit einem individuellen Fehler uns halt einleiten, sag ich mal, helfen, sicherlich da auch von uns gut gepresst vorne. Freut mich dann auch für Polter, der dann endlich, sag ich mal, sein Tor macht. Und dann bist du natürlich auch wieder ran und dann war auch die Arena da und dann hast du aber auch gemerkt, die Schalker Mannschaft, wie du selbst gesagt hast, mit Mentalität, mit Maloche, da wird sich jetzt der Knebel freuen, dass wir das Wort benutzen. Dem Willen kannst du der Mannschaft dann trotzdem ja auch im restlichen Spiel nicht absprechen. Die wollten dann auch, die haben es dann, sag ich mal, auch jetzt richtig angegangen. Irgendwo, das hier ist auch das Frucht, was ich gerade meinte. Ich könnte nicht mal genau sagen, was jetzt geändert worden ist. Weil ich glaube oder befürchte eigentlich fast, dass rein taktisch ist nicht mal richtig was geändert worden. Aber die sind einfach vorne ja viel besser in die Zweikämpfe gewonnen, hatten Ballgewinne weiter vorne, haben es dann auch irgendwie ja einfach präziser, schneller, druckvoller ausgespielt. Wo ich aber das Gefühl habe, das war jetzt kein Kommando von außen, sondern jetzt hätte die Mannschaft irgendwie, sag ich mal, den Schalter umgelegt. Irgendwie durch diese Kabadai-Einwechslung auf einmal hat sich jetzt so gewendet, dann auch wie muss man sagen, mit Hilfe der Arena. Die Fans waren auch wirklich wieder volle Pulle da. Ich glaube, wäre jetzt das Stadion leer gewesen, hätte es, sag ich mal, so nie stattgefunden, das muss man auch ganz klar sagen. Dann auch noch mit der irgendwo bitteren Müller-Verletzung hat man dann noch mehr das Gefühl, so komm, jetzt erst recht. So, ne? Das war, sag ich mal, irgendwo die Einstellung. Aber ja, also unerklärlich, wie da irgendwie so der Schalter umgelegt werden konnte. Und du hast recht, sag ich mal, ein bisschen Glück, man kann es wirklich noch das 2-2 vor der Pause machen. Auf der anderen Seite war man jetzt mit dem 2-1, sag ich mal, irgendwo schon zufrieden. Weil wie gesagt, also ich hatte vor dem Spiel zu Kollegen von mir gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, sag ich mal, selbst wenn wir heute verlieren, dass der Reis entlassen wird oder sowas. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, du bist jetzt 4-5-0 abgeschossen, aber dann nach 20, 25 Minuten dachte ich mir, wenn jetzt hier heute kein Wunder passiert, dann war es das für ihn.
Ja. Und das Wunder passiert. Wunder passiert quasi. Ne? Ja. Also, ja, du hast richtig gesehen. 2-1. Das ist dann das Risiko auch dabei, ne, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die dann mal wirklich mal in gute Pressing-Situationen kommt, wenn du halt mit dem Torwart spielen möchtest und immer auf Kurzpassspiel eigentlich aus bist, ne? Das ist ja Hamburg, die einen ähnlichen Stil haben. Dass wenn du da vernünftig in Pressing-Situationen kommst, dass das schnell gefährlich werden kann. Und ja, Seguin erobert den Ball gut, Polter dann mit einem guten, überlegten Abschluss. Hast dann noch, also ich weiß nicht, ob es vorher war, oder Polter segelt noch am Ball vorbei, nach, glaube ich, einer Hereingabe von Ultra Ogo. Die Aktion von Kabadai, wo er, glaube ich, aus dem Abschluss dann das Tor resultiert ist, meine ich. Also du hast dann wirklich den Kaminski-Kopfball, also du hattest dann wirklich Chancen nach Chancen, und das war alles so im Prinzip nach der 35. Minute. Ja.
Und dann... Ich hab mich auch wirklich geärgert, dass es, sag ich mal, eine Halbzeit war, weil das Momentum war auf unserer Seite. Ich dachte mir so, oh, nicht, dass das jetzt wieder so ein bisschen, ne, durch die Halbzeit kippt. Die Magdeburger können auch wieder, sag ich mal, runterkommen. Mhm. Und dann war es aber nicht so. Und Schalke hat dann auch nach der Halbzeit, sag ich mal, ja, fortgesetzt und dann auch das 2-2 auch wieder, ich würde sagen, ähnlich wie das 2-1. Auch da wieder, sag ich mal, ein Fehler im Aufbauspiel der Magdeburger. Was Tempelmann, sag ich mal, ne, auch da wieder, wir haben diesen Schritt schneller, den sie in der ersten Halbzeit nicht waren, und irgendwie auch Konsequenz.
Ja, man sieht schon, dass er, als er den Ball gespielt wurde, siehst du schon Tempelmann von hinten anrennen. Also ja. Das sind dann diese ein, zwei Schritte, die wahrscheinlich vorher gefehlt haben, die dann auf einmal da waren.
Ja, auf einmal. Und dann, wie gesagt, macht es auch gut, spielt raus zu Mörken, der eiskalt im Abschluss, und schwuppsiwupps steht, sag ich mal, 2-2, und das Momentum ist wieder voll auf deiner Seite. Und dann fällt dann doch wieder das 3-2, ist das Witzige. Und im Prinzip das 3-2 wird auch wieder genauso schlecht verteidigt wie, sag ich mal, die 20 Minuten in der ersten Halbzeit. Weil auch da, ich muss sagen, ich habe die Situation gerade gar nicht mehr vollkommen im Kopf, aber ich glaube, da auch wieder.
Also das stimmt, was
wie wir verteidigen.
Ja, also das stimmt. Erstens ist natürlich der Platz wieder, den der Ballspielende hat in der Mitte, viel zu groß. Und dann, wie aber übergeben wird in der Innenverteidigung. Also ja. Kaminski und Baumgartel kommen überhaupt nicht klar auf die zwei kreuzenden Spieler. Ich weiß gar nicht, ob es Checker und Krempicki waren. Auf jeden Fall Krempicki und noch jemand. Kreuzen quasi so ein bisschen den Weg. Und sie kommen überhaupt nicht klar, dort im richtigen Timing zu übergeben. Dann war es eigentlich, der Pass war eigentlich dann relativ einfach zu spielen. Und der Abschluss eben auch, weil er dann dadurch super viel Platz im 16er steht, allein vom Tor. Dann steht es 3-2. Also ich weiß ja nicht, was bei euch dann im Stadion im Kopf vorgegangen ist, aber vor meinem Live-Ticker habe ich dann gedacht, ja, das war's dann jetzt auch wieder. Also das ist ja schon auch ein Nackenschlag, muss man sagen.
Auf jeden Fall, ja. Ich dachte mir einfach so, Alter, das könnt ihr jetzt noch nicht ernst meinen. Nach dem Rankommen dann wieder so einfach ein Tor zu schlucken. Und wieder, es waren, sag ich mal, wieder dann auch so 2-3 Minuten, wo es einfach dasselbe war wie in 20 Minuten. Das ist auch genau das, was ich meine. Da herrscht, glaube ich, teilweise einfach auch ein grundlegendes Problem. Die wissen nicht, das ist das, was ich meine. Die verteidigen 1 gegen 1 über den ganzen Platz. Und dann aber beim Übergeben sind da irgendwie solche, machen die solche Fehler. Und das sieht ja wirklich dann auch einfach scheiße aus auf dem Fernseher. Aber also da funktionieren teilweise Sachen grundlegend nicht. Und ich hoffe, dass sie das, sag ich mal, irgendwie besprochen bekommen, weil so wirst du auch im weiteren Sonnenverlauf, du kannst nicht, du siehst ja auch die Spiele, jetzt, ich sag mal jetzt ausgenommen, da irgendwie Wien, Wiesbaden und von mir auch noch Braunschweig, wenn da, sag ich mal, Mannschaften gar nichts auf die Reihe bekommen, wobei wir gegen Braunschweig ja auch verloren haben, aber du kannst nicht jedes Spiel da irgendwie zwei Tore schlucken und trotzdem gewinnen wollen. Das geht einfach nicht. Mit der Defensive, es ist vogelwild.
Ja.
Das ist einfach vogelwild. Und dann haben wir ja, sag ich mal, sogar noch, ich weiß nicht, geben wir dann trotzdem weiter Gas. Dann Uwian, sag ich mal, mit einem sehr starken Freistoß, den er da, sag ich mal, reinzwirbelt. Und dann am Ende sogar mit dem Elfmeter und dann auch der roten Karte, weiß nicht, rote Karte vielleicht sogar.
Das ist zu viel, hätte ich ja auch gesagt. Elfmeter auf jeden Fall. Also er umarmt ihn ja richtig von hinten.
Ja.
Rot weiß ich nicht, weil klar, Polter wäre irgendwo durch gewesen, aber ich meine, Polter hätte ja trotzdem erstmal Gegnerdruck gehabt von ihm hinten, wenn er jetzt das Foul nicht gemacht hätte. Und der Ball kommt jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, ey, den kann er direkt mit einem Kontakt top verarbeiten und der Ball sitzt danach. Also ob das jetzt wirklich eine hundertprozentige Torchance war, die da verhindert wurde, weiß ich. Ich hätte jetzt auch kein Rot gegeben, zumal ja Elfmeter eigentlich Strafe genug ist.
Ja, ich denke auch. Ich meine, Polter macht ja rein, dann auch eigentlich in Überzahl. Denkst du eigentlich, Leute, jetzt kriegt er das Spiel über die Zeit rüber oder beziehungsweise macht vielleicht noch das 5-3. Schalke hat es dann trotzdem nicht schlecht gemacht, aber auch wieder in den letzten 2-3 Minuten lassen sich da auch wieder ein bisschen einnullen. Und am Ende ist es dann Michi Langer, der auf seinen alten Tage da, sag ich mal, noch mit einer Glanzparade. Er hätte ja am Ende wieder das 4-4 kassieren können. Selbes Spiel wie gegen Wien. Ich glaube, es war diesmal jetzt nicht ganz so schrecklich die letzten Minuten. Aber auch da wieder ein bisschen mehr Pech kriegst du das 4-4 dann noch in der 97.
Oder vielleicht im 11 gegen 11, ne? Könnte man auch sagen, ne? Wenn es 11 gegen 11 gestanden hätte, wäre es vielleicht auch noch mal enger geworden. Aber naja, am Ende steht ein 4-3-Sieg da. Am Ende ist da ein absolut geiles Fußballspiel mit einem Happy End für uns. Jetzt ist nur die Frage, ist das Aufschwung oder ist es das nicht? Ne? Also ist es eher wirklich das, dass die taktischen Mängel eigentlich zu groß waren und irgendwie in der Mannschaft so ein Ruck gegangen war oder dass die Mannschaft quasi mehr oder weniger von selber irgendwie die Initiative ergriffen hat. Können wir jetzt die nächsten Spiele das erwarten, was wir ab der 35. Minute gesehen haben, oder erwartet uns wieder schlechte Schalke, was wirklich absolut überfordert ist mit diesem 1 gegen 1 bislang?
Ich glaube, ich muss einfach auf das Pauli-Spiel dann verweisen, weil ich bin jetzt ehrlich, ich würde das gerne irgendwie taktisch jetzt irgendwie belegen können oder aufarbeiten können, aber ich habe nach dem Spiel mehr Fragezeichen als vor dem Spiel, weil die 20 Minuten, sage ich mal, grauenvoll, danach machen wir es richtig gut. Darauf kann man, glaube ich, irgendwo auch aufbauen. Ich glaube, dass es tut, glaube ich, trotzdem der Mannschaft gut. Trotzdem, glaube ich, darf man jetzt hier nicht von einem, das wird natürlich auch erst später beurteilen können, ob es ein Wendepunkt war oder ist. Ich glaube, ich spreche jetzt lieber nicht von einem Wendepunkt, sondern das war jetzt ein geiles Spiel. Wir sind gut zurückgekommen. Das ist gut für die Mentalität, gut für die Stimmung insgesamt. Aber das darf man alles irgendwo auch nicht zu hoch hängen. Also muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Und dafür gibt es auch noch viel zu viel, was wir verbessern müssen. Also ich glaube, man hat auf jeden Fall jetzt gesehen, dass jetzt Kabadai hat mir echt richtig gut gefallen. Also würde ich auch erwarten, dass er, sag ich mal, weiterhin jetzt in die Startelf kommt für Mohr, einfach mit seinem Tempo. Ich glaube, braucht der schnellste Spieler auf dem Platz, auch mit, dass du endlich mal auch einen auf den Außen hast, der wirklich ins Dribbling gehen kann, der sich es traut und der diese 1-gegen-1-Situation genauso wie auch Uedraogo auflösen kann.
Mhm.
Und dann aber auch den gewissen Zug zum Tor hat, ist einfach enorm wichtig. Vor allem jetzt momentan, wo auch Karaman verletzt ist, muss eigentlich die Flügelzange Mörkin und Kapadai heißen. Es gibt eigentlich keine anderen Möglichkeiten. Polter, der endlich mal trifft, da hat man natürlich auch ein bisschen Hoffnung. Vielleicht ist da der Knoten geplatzt.
Naja, man muss ja sagen, er war davor die Spiele eigentlich immer verletzt gewesen und hat davor 10 Minuten gekriegt. Ne? Also endlich getroffen, muss man auch sagen. Es hat, glaube ich, sein erstes Spiel von Anfang an. Ist jetzt auch hochgegriffen.
Ja, hast du recht.
Eigentlich war es seine erste Chance von Anfang an und am Ende steht der Doppelpack da. Also
es fühlt sich nur irgendwie schon in meinem Kopf so lange an, dass er wieder getroffen hat, aber du hast recht, er hat jetzt auch nicht sonderlich viele Möglichkeiten dazu. Ja, ansonsten, also die Verteidigung wackelt immer noch weiter wie immer. Auch Brunner wieder mit einer nicht so guten Partie, musste dann ja auch zur Halbzeit raus. ja, ansonsten das Mittelfeld hat mir dann natürlich dann später besser gefallen. Wie gesagt, bei Ouedraogo, da sag ich mal, defensiv sehe ich taktisch noch so ein bisschen Verbesserungsbedarf. Das muss einfach insgesamt im Defensivverbund einfach im Mittelfeld besser klappen. Und er hat auch wieder in der Partie wieder richtig geile Aktion. Aber ich glaube, das ist auch dann eher das Problem der Mannschaft. Wir müssen es schaffen, dass diese Aktionen, die er ja hat, dass die irgendwie nicht nur bei brotloser Kunst bleiben, sondern irgendwo auch effektiver werden.
Es ist auch manchmal auch, trifft er meiner Meinung nach auch noch die falsche Entscheidung. Ne? Also er dribbelt drei Spieler aus und dann, weiß nicht, will er es vielleicht dann irgendwie selber machen noch, will er noch den geilen Abschluss suchen, anstatt dann vielleicht mal den Kollegen zu bedienen, der vielleicht einen Tick besser steht und noch eine bessere Position quasi hätte. Und dann manchmal will er noch zu viel. Wie gesagt, 17 Jahre, ich war mit 17 Jahren in der Q1 im Leibniz-Gymnasium nach der Schule nach Hause gegangen und habe mich vor FIFA gesetzt. Und nicht, ja, weiß nicht, wie viel Geld er verdient, aber...
Genau, also und teils muss man sagen, sind es ja auch die Mitspieler, die einfach dann, sag ich mal, sich nicht genug anbieten, nicht da die Räume reißen. Wird einfach schon geil, dass wir überhaupt so einen Kicker in der Elf haben. Ey, der wird es eigentlich gehen. So, und dass der nicht jedes Spiel, sage ich mal, zum Man of the Match werden kann, glaube ich,
ja,
muss eigentlich auch jedem klar sein.
Ja.
So. Von daher, ey, im Endeffekt eine geile Partie. Ich bin glücklich nach Hause gegangen. Jetzt auch heute noch glücklich hier. Jetzt muss man ja auch sagen, wenn man auf die Tabelle guckt, weil die eine oder andere Mannschaft hat ja auch federn lassen. Von daher sieht es tabellarisch, ich glaube, sind wir jetzt fast 11., 12., 7 Punkte. Die obersten haben 12 bis 13. Das sind jetzt dann auch.
Es ist noch nichts entschieden. Ich muss sagen, hätten wir dieses Spiel verloren und auch, dann hätte ich gesagt, sorry,
Saison
hakt den Abstieg erstmal, wirklich, hakt den Aufstieg erstmal ab und fokussiere dich darauf, dass du unten irgendwie damit nichts zu tun hast. Dass du dann wenigstens gesichertes Mittelfeld erstmal dich eingliederst, als jetzt noch irgendwie unten irgendwie ins Schwitzen gerät oder so. Also hätten wir das Spiel verloren, dann säße ich hier und hätte gesagt, können wir uns alle erstmal bitte darauf fokussieren, dass wir überhaupt mal Punkte holen, als dass wir über Aufstieg reden. So brauchen wir jetzt auch noch nicht über Aufstieg reden, weil das war so auch noch nicht aufstiegsreif, ne? Weil so gewinnst du nicht mit auf Dauer gegen jede Mannschaft. Also das geht nicht gut, wenn du so startest. Du holst nicht jedes Mal einen 2-Tore-Rückstand auf. Zumal Magdeburg ja auch sich bei einigen Toren quasi eingeladen hast. Klar, du hast gut gepresst, aber das waren auch individuelle Fehler von Magdeburg. 3 Stück eigentlich an der Zahl. Und Pauli wird jetzt auch nicht einfacher. Also ich habe die jetzt nicht spielen sehen, weil ich gestern auch wieder unterwegs war, aber ich sag mal so 5-1 gegen Holstein Kiel.
Nicht verkehrt. Ich glaube, da waren jetzt auch 2-3 Traumtore dabei, die sie vielleicht auch nicht jedes Spiel schießen, aber trotzdem, ich meine, es hat ja Gründe. Ich habe ja Pauli auch vor der Saison, sage ich mal, zu den 3 Aufsteigern getippt oder zumindest zu den 3 Mannschaften, die auf den ersten 3 Plätzen sind. Davon müssen ja nicht zwingend alle 3 aufsteigen, aber das wird jetzt eine schwere Partie. Aber ich würde sagen, bevor wir zu Braunschweig, zu Pauli kommen, haben wir vielleicht noch eine kurze Thematik. Thema Sportkonzept. Wir hatten ja gesagt, vielleicht machen wir darüber eine eigenständige Folge in der Länderspielpause. Jetzt ist keine Folge gekommen. Jetzt kann man sich natürlich denken, wir hatten keinen Bock. Die Wahrheit ist aber wahrscheinlich eher, dass, das muss man leider so sagen, jetzt das Sportkonzept, würde ich behaupten, jetzt auch nicht so viel hergibt, als dass man darüber 40 Minuten sprechen könnte. Also ich meine, ich habe es mir durchgelesen, ich glaube, du hast es auch zumindest überflogen oder durchgelesen. Man hat ja auch in den Medien schon einiges lesen können und sowas. Wie siehst du es?
Man muss sagen, das ist jetzt kein Totalflop, dieses Sportkonzept. Das muss man, glaube ich, sagen, dass man das liest und sich denkt, was sagt ihr denn da für Sachen? Hatte ich jetzt nicht. Man muss aber schon sagen, dass ich ein bisschen mehr erwartet hätte, vor allem ums Thema Sport. Also auf dem Platz hätte ich gerne etwas mehr erfahren. Es wurde ja begründet mit Fußball ist ja schnelllebig und die Taktik verändert sich ja auch im Laufe der Zeit oder auch sogar teilweise schon recht kurzfristigen Zeiträumen. Ne, alles schön und gut. Aber dann dieser eine Satz von wegen, wir wollen eine Mannschaft sehen, die sich quasi, die alles auf dem Feld gibt, das war mir für auf dem Platz dann doch erstmal ein Tick zu wenig. Da hätte ich mir schon gerne gewünscht, hey, möchten wir ein Offensivpressing spielen oder spielen wir Tiki-Taka oder was weiß ich nicht, ne? Da hätte ich mir schon so einen Grundsatz gewünscht. Das war mir viel zu wenig. Und der Rest des Sportkonzepts war oberflächlich. Also es ging jetzt nie wirklich so, dass ich sagen würde, dass es jetzt wahnsinnig ins Detail ging. Es gab zum Beispiel das Thema Scouting oder was war da, glaube ich, drin. Da wurde mal ein bisschen erklärt, wie was funktioniert. Da wurde auch dann vorgestellt, hey, die und die Anwendungen können für den und den Bereich gelten. Aber es wurde jetzt nie so richtig definiert. Ne? Also man hat auch, es wurde gesagt, hey, wir wollen auf junge Spieler setzen oder wir wollen auf Spieler, die mit Marktwert steigen. Was ist denn für euch ein Spieler, der jung ist, der hierher passt, wo ich Steigerungspotenzial sehe und so weiter. Das hat mir alles so ein bisschen gefehlt. Es wurde halt quasi gesagt, hey, wir wollen das und das. Es fehlte so ein bisschen das Wie.
Ja. Ich glaube, du triffst es schon auf den Punkt. Es ist jetzt nichts, wo du liest und dir einfach nur den Kopf hast und denkst, ey, was macht ihr denn da?
Ja.
So, ne, das ist jetzt, es hat alles.
Es war sehr auf Nummer sicher.
Genau, es ist, sag ich mal, irgendwie ein Konzept. Ich glaube, wenn du, sag ich mal, die Bilder austauschen würdest und ein, zwei Sätze, könntest du das für alle 36 Erst- und Zweitligisten drucken lassen.
Ja.
Und das würde irgendwo überall aufgehen. Und was ich mir jetzt so denke, ich meine, man hat es ja vor 10 Jahren anscheinend versprochen, hatte ich es ehrlicherweise auch schon gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, die meisten Fans hatten es auch gar nicht auf dem Schirm. Von daher weiß ich gar nicht, ob man das jetzt uns Fans wirklich schuldig war. Ich sag mal jetzt ganz hart gesagt, meiner Meinung nach hätte da oben einer drüber gucken müssen, du siehst das, klopfst demjenigen auf die Schulter, komm, hast das schön geschrieben, sieht noch nicht mal so aus, als hättest du einen Zehnklässler geschrieben, Grafiken sehen auch schön aus, liest dich gut, ey, hast du da sogar über 70 Seiten geschrieben, das ist doch echt super, komm, ich gebe dir hier, sag mal, ein, zwei Scheine Geld, gehst du irgendwo nach Gelsenkirchen, Essen oder Bochum, lässt dir das, sag ich mal, wie eine Bachelorarbeit zweimal binden. Einmal kannst du es mit nach Hause nehmen oder auf dein Büro stellen, damit du stolz bist. Und einmal legen wir es dann bei uns irgendwo, sag ich mal, in einem Gebäude hin, falls mal einer sein Buch vergessen hat oder einer noch einen Termin hat und einer muss eine halbe Stunde warten, dann kann er da ein bisschen rumblättern. Dann passt es auch.
Ja.
So, weil ich finde, zum einen, wenn das Konzept jetzt extrem geil wäre, machst du dich angreifbar, weil alle sagen, warum befolgst du es denn nicht? Und wenn das Konzept extrem mies ist, dann zu dürftig ist, wie es vielleicht jetzt ist, dann stickst du. Also sag mal, ich hab jetzt auch schon im Vorhinein keine Möglichkeit gesehen, dass man da wirklich gut abschneidet. Und es fühlt sich auch einfach eher so an wie, ja, wir wollten jetzt mal zeigen, dass wir auch was Handfestes irgendwie haben. Aber wie du selbst sagst, ist jetzt alles so oberflächlich, es könnte für jeden anderen Bundesligisten, Zweitligisten gemacht worden sein. Es geht kaum bis gar nicht in die Tiefe. Und von daher, also mir als Fan bringt es gar nichts. Und ich kann es auch keinem Fan irgendwie empfehlen, weil es auch einfach dir wirklich nichts bringt. Und die meisten Sachen ja irgendwo auch offensichtlich sind. Ja, du willst die jungen Spieler schon in der U8 und U12 irgendwie dafür begeistern. Du willst vor allem aus dem Umkreis in den 30 Kilometern um dich herum, können auch von mir aus mehr als 30 sein, aber die schreiben ja, glaube ich, von 30 Kilometern im Umkreis, willst du die jungen Spieler, die Top-Talente bei dir ansammeln, du willst dann auch international ab der U15, sage ich mal, schon Spieler verpflichten und dann natürlich die Durchlässigkeit, sage ich mal, muss gegeben sein, du willst junge Spieler verpflichten, da haben wir dann die Spieler unter 25, über 25, weiß ich nicht, wir wollen keine Leihspieler wegen Marktwertsteigerung.
Hey, Scouting läuft gar nicht mehr nur auf dem Feld ab auf den Zuschauerrängen, genau, sondern wir haben auch Programme, die jetzt scouten können.
Ja, wo ich denke, ey, all das trifft doch auf alle 36 Mannschaften zu. Und das kann sich doch auch jeder Fan, der sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt und drei Gehirnzellen hat, irgendwie auch denken. mehr oder weniger, dass das alles so läuft. Also, was wollt ihr uns jetzt hier erzählen? Denke ich mir so. Also, weißt du, es ist halt irgendwie, ich meine, das Sportkonzept hat jetzt auch in 2 Tagen, haben es wieder alle vergessen, dann ist er wieder egal, aber trotzdem so eine Aktion, wo ich mir denke, da muss eigentlich einer im Verein geben, der irgendwie sagt, kommt. Das wird jetzt nicht veröffentlicht und vor allem dann nicht so, sag ich mal, groß und stolz angekündigt, irgendwie, als wäre es jetzt so die Masterarbeit gewesen, die man jetzt die letzten 3 Jahre irgendwie geleistet hat, weil es halt einfach irgendwo Durchschnitt ist und wie du selbst auch gesagt hast, es bringt ja nichts für den Sport. Es ist jetzt einfach nichtssagend.
Ja. Ja, können wir erstmal Haken drum machen. Also ich muss sagen, ich hatte auch natürlich, es wird ja glaube ich letzten Dienstag oder Donnerstag vorgestellt oder vor 2 Wochen. Ich weiß gar nicht. Nee, wir haben ja ausgesetzt letzte Woche, also vor 2 Wochen der Donnerstag, glaube ich, vorgestellt. Und war eigentlich auch, ne, 16 Uhr wurde es ja veröffentlicht und ich stand da auch auf der Website. Hab's dann auch sofort gelesen und dann war ich auch so ein bisschen, ja, alles klar, das ist es also. Ich war jetzt nicht groß enttäuscht, ich war jetzt aber auch nicht, es war einfach, ja, mehr oder weniger fast belanglos.
Zur Kenntnis genommen, könnte man
genau,
sagen.
Genau, zur Kenntnis genommen und habe ich mir da auch nicht mehr groß die Gedanken gemacht. Twitter war dann auch eigentlich nur noch ein, ja, für den Donnerstag voll damit. Die einen sagen so, die einen dann sagen so. Und dann war das Thema eigentlich vergessen. Und ja, das beschreibt das Sportkonzept eigentlich am besten. Ja.
Eine Sache möchte ich aber noch loswerden, bevor wir zum Pauli-Spiel kommen, weil das im Sportkonzept so ein bisschen drinsteht und auch die Verantwortlichen, das also auch schon ein, zwei Mal so gesagt haben. Das ist nämlich für mich das Thema Leihen. Weil jetzt immer so ein bisschen, wir haben die letzten beiden Jahre relativ viele Spieler geliehen, teilweise ohne Kaufoption, teilweise auch mit Kaufoption, dann konnten wir sie uns nicht leisten, was natürlich bitter ist, jetzt vor allem bei Leistungsträgern wie einem Itakura, einem Jens, einem Kraus, etc. Ich habe aber jetzt so ein bisschen, ich meine, vielleicht täusche ich mich jetzt auch, aber ich habe durch das Sportkonzept und auch durch so ein paar Interviews vom Knebel und so, war auch so ein bisschen das Gefühl, ich will nicht sagen, das Thema Leihen sind so ein bisschen tabu, also es heißt ein bisschen, oh ja, wir wollen Marktwerte steigern, wir wollen eigentlich keine Spieler leihen. Ich glaube, meine jetzt auch, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, könnte Kabadai der einzige Leihspieler sein, den wir haben, so richtig.
Lass mich überlegen.
Zumindest fällt mir jetzt auf die Schnelle.
Mir fällt auch auf die Schnelle keiner ein, nein.
Weil ich nur sagen möchte, wo ich mir auch denke, ey Leute, wenn ihr jetzt hier Laien grundsätzlich ausschließt, dann habt ihr alle den Arsch offen. Es geht doch jetzt auch vor allem um sportliche Qualität. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was jetzt am Ende des Transferfensters möglich gewesen wäre. Aber auch Top-Clubs, und du siehst doch jetzt bei Leverkusen oder bei Leipzig von mir aus, die da am Deadline-Day dann noch einen Teller oder sowas, sag ich mal, für die Kadertiefe ausleihen, die sind auch ohne Kaufoption. Oder jetzt bei Leipzig oder ein Simmons, Xavi Simmons. Es geht doch auch, natürlich willst du doch, sag ich mal, Marktwerte steigern und natürlich kannst du keine Leiharmee aus 11 Spielern haben. Aber wenn du doch jetzt die Möglichkeit hast, ich meine, vielleicht hat sie Schalke auch nicht gehabt, aber wenn du doch die Möglichkeit hast, dir jetzt für die Abwehr zum Beispiel einen Verteidiger aus der ersten Liga zu leihen, wo du auch keine Kaufoption hast, aber der die sportliche Qualität mit sich bringt und besser ist als ein Kaminski, dann machst du das doch. Da kann es nicht sein, dass das Thema Laien so ein bisschen gefühlt fast ein Tabuthema ist, beziehungsweise, oh nee, da wollen wir aber lieber nicht, wir wollen die Marktwerte schaffen, sondern es geht doch darum, wenn du aufsteigst, dann ist es doch besser, als wenn du die Klasse hältst und nicht die 3 Spieler ausleihst. Weil, ich sag mal so, ohne Itakura wären wir damals zum Beispiel nicht aufgestiegen. Ich meine, ist auch eine Laie mit Kaufoption, ne? Aber vom Ding her, es geht doch immer auch um die Qualität im Kader. Und wenn du die teilweise nur mit Laien, vor allem in der jetzigen Situation, erreichen kannst, dann musst du es doch meiner Meinung nach auch machen.
Ich bin deiner Meinung. Gerade Laien mit Kaufoptionen sind für mich sogar ja quasi ein Weg, quasi relativ risikolos und günstig, ja, an Spieler zu gelangen. Was nicht sein darf, ist, dass du genau diese Armee von 11 Leihspielern hast, und ich glaube, weil das war in der letzten Saison, in den letzten 2 Jahren auch ein bisschen übertrieben, ne, dass du quasi Spieler hast, die, wo eigentlich klar war, du kannst diesen Kader so nächste Saison nicht mal im Ansatz halten, weil du brauchst dann wieder einen Umbruch, wieder einen Umbruch, wieder einen Umbruch. Oder es ist, der Kern der Mannschaft sollte dir gehören. Oder halt Laie mit Kaufoption, dass ich, und auch realistischer Kaufoption. Wenn ich aber sehe, das weiß ich nicht, wir könnten hier noch einen Spieler gebrauchen, der uns nochmal richtig Auftrieb geben könnte. Ich nehme jetzt einfach mal, wir brauchen nochmal den Unterschiedsspieler auf dem Flügel. Weiß ich nicht. Der VfL Wolfsburg, da fällt gerade auf, weiß ich nicht, der, wie heißt er, Kaminski oder was, wird jetzt kurzfristig frei. Dann sollte ich mir vielleicht Gedanken machen, ob ich mir den nicht für eine Saison ausleihe ohne Kaufoption, weil ich einfach für die Saison einen Unterschiedsspieler für die zweite Liga bekomme. Und das ist dann kann ich diese eine Baustelle, habe ich jetzt ein Jahr mehr Zeit, ne, dass du jetzt nicht 5 Baustellen in einem Jahr schließen kann oder nächstes Jahr wieder 5 Baustellen frei haben möchtest, ist doch klar, aber diese eine Baustelle, wo ich gerade richtig Qualität bekommen habe, der hilft mir vielleicht aufzusteigen, ich komme durch den Aufstieg wieder an ganz andere Spieler ran, dann hat diese Laie eine Win-Win-Situation für alle, für den Spieler, für Schalke. Ja, und deswegen diese Laien ohne Kaufoption auch komplett auszuschließen, finde ich auch doof, dumm, um es mal deutlich zu formulieren.
2 bis 3 von solchen Laien, ich meine, man kann es jetzt nie, sag ich mal, perfekt an Zahlen messen, aber...
Wenn du jetzt 6, 7 Spieler ausgeliehen hast und die alle dein Gerüst bilden, dann ist was falsch gelaufen. Wenn du jetzt aber 1, 2 Spieler in deinem 16-Mann, 18-Mann-Kader hast, die du ausgeliehen hast, da sagt doch keiner zu dir, Alter, was ist denn da los in der Kaderplanung oder so? Also, das ist auch völlig legitimes Mittel, um kurzfristig die Chancen auf Erfolg zu erhöhen, einfach, ne? Und dann eben gleichzeitig ist so eine Laie dann ja auch irgendwo langfristig, weil, wie gesagt, nehmen wir dieses Beispiel, hey, der Kaminski ist jetzt nur, natürlich jetzt, einfach ein, also ist nur ein Beispiel. Willkürliches Beispiel. Der schießt uns dann, macht 12 Tore, wir steigen auf dadurch. Dann habe ich doch, wie gesagt, durch den Aufstieg gleichzeitig die Chance, an andere, ganz andere Spieler wiederzukommen. Und habe dann dieses eine Jahr die Baustelle gefüllt und kann jetzt mir überlegen, wie ich diese langfristig füllen kann. Von daher sehe ich das auch, wie du, das grundsätzlich auszuschließen und das sogar so ins Sportkonzept reinzuschreiben.
Ich meine, blöd. Man muss sagen, sie schließen es jetzt nicht komplett im Sportkonzept aus, aber sagen ganz klar,
doch, ich glaube,
das nicht. Ich weiß nicht, ob da wirklich so, ob das ganz klar dazu war. Zum Beispiel, ich finde, das beste Beispiel ist jetzt für mich, auch da, ist das, kann man jetzt, sag ich mal, ich habe den Kalasch noch nie spielen sehen. So. Da hätte ich mir jetzt zum Beispiel mehr, sag ich mal, einen Innenverteidiger gewünscht, kommen leider auch irgendwie einen Typen aus,
perfekt,
vielleicht von mir aus auch ohne Kaufoption, der dir mehr Qualität bringt. Ich meine, vielleicht war es ja gar nicht möglich, von daher, vielleicht tun wir denen auch Unrecht. Aber weißt du, so ein Transfer hat es jetzt zumindest in dieser Transferphase bei uns gar nicht.
Ich weiß gar nicht, wie viel Vertrag der gekriegt hat, ob der jetzt nur ein Jahr Vertrag gekriegt hat oder nicht, weil im Endeffekt ist es dann ja absolut das Gleiche.
Ja.
Ich muss jetzt, müsste jetzt nachschauen.
Könnte sogar auch 2 Jahre sein, ich weiß es aus dem Kopf auch nicht mehr.
Weil wir haben ja eigentlich immer diesen Spielern Vertrag gegeben, die wir naja, 2 Jahre Vertrag, okay. Aber wenn jetzt, im Prinzip wäre es ja das Gleiche, wenn er jetzt 1 Jahr Vertrag hat, entweder er schlägt nicht ein, dann wird nicht verlängert, er schlägt voll ein, ja, dann ist er vielleicht auch nochmal, ist er vielleicht auch weg oder was weiß ich nicht, geht er nochmal in einen anderen Verein, vor allem wenn wir nicht aufsteigen.
Und vor allem jetzt bei so einem Spieler, vielleicht ist das auch eine volle Bombe und ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm, aber selbst, sag ich mal, der Best Case tritt ein und wir steigen auf und unsere Innenverteidigung hält und er muss auch gar nicht so viel spielen, dann hast du, sag ich mal, bist du aufgestiegen und hast schon die erste Kaderleiche.
Ja, aber
auch. Gar nichts mehr bringt. Ich meine, das sind dann vielleicht Luxusprobleme irgendwo, zumindest jetzt erstmal für die Zukunft. Aber wie gesagt, auch man Laien ohne Kaufoption können auch helfen. Und das sieht man auch bei anderen Clubs.
Es ist ja also richtig zu sagen, hey, wir wollen nicht mehr 5, 6 Spieler aus unseren ersten 13, 14, 15 Leuten ausgeliehen haben. Der Grundsatz ist richtig, finde ich. Ja. Ja. Aber wir haben es ja oft genug gesagt, zwei Laien, um die Qualität und Breite zu erhöhen. Ja, da kannst du ja fast nur gewinnen, eigentlich.
Ja. Geht halt wie oft im Leben einfach ums Gleichgewicht halten und nicht zu sehr ins Extreme gehen, ne?
Ja,
egal in welche der beiden Richtungen. Aber gut, haben wir uns, glaube ich, damit jetzt genug aufgehalten und kommen zum Pauli-Spiel. Willst du loslegen? Soll ich loslegen? Also ich muss sagen, ich habe jetzt doch auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich das Problem liegt eher weniger bei Pauli, sondern bei uns selbst.
Ja.
Ja, weil ich gar nicht einschätzen kann, wo wir gerade stehen. Ich hoffe einfach nur, ich meine, wir haben jetzt mit Magdeburg schon ein bisschen die Mannschaft der Stunde jetzt ja doch irgendwie bezwungen geschlagen, dass das einfach irgendwie Auftritt gibt.
Wäre das noch, Spiel aber ich, in Magdeburg, hätten wir das auch geschafft. Unwahrscheinlich.
Nee, das stimmt. Und jetzt in Pauli ist natürlich auch echt geile Stimmung. Die peitschen auch ihre Mannschaft nach vorne. Mein Lange hat es jetzt gut gemacht. Ich hoffe jetzt aber, ich meine, man weiß ja noch, glaube ich, noch gar nicht, was Müller jetzt genau hat. Es scheint wohl vielleicht doch gar nicht so schwerwiegend zu sein. Ich hoffe aber, dass er spielen kann, weil er einfach schon, glaube ich, jetzt in den ersten Spielen der beste Mann war.
Ja.
Ansonsten.
Und mal gucken, so schnell kann es aber gehen, ne? Der Malle-Ralle, wie den auf, ich weiß nicht, ob du den auf Schalke TikTok unterwegs warst, nee. der Malle-Ralle, der ist auf einmal jetzt wieder da, ne? Also an sich soll er wohl heute wieder ins Training einsteigen und dann ist er so wahrscheinlich auch schon wieder eine Option für Pauli. Ich weiß gar nicht, wann wir spielen, welchen Wochentag, habe ich mir noch nicht angeguckt. Samstag?
Samstag wieder 20:30.
Wieder 20:30?
Ja. Wir bleiben einfach dabei. Das ist unsere Uhrzeit
jetzt. Nein, wenn ich das schon wieder nicht gucken kann. Sieht nicht gut aus.
Aber ich gebe dir recht, wahrscheinlich hat der Ralle auf der Ersatzbank, als er das gesehen hat, hat er den Kuchen mal schnell beiseite geschoben, weil er wusste, nächste Woche
muss
ich wieder attackieren können.
Ja, genau. Nächste Woche folgt dann die öffentliche Entschuldigung des Beraters, ne? Oder dann auch schon, wenn er wieder in der Startelf stand. Oder der Ralle macht die Beratung, ich hab dem das ja nie gesagt. Ja. So schnell kann's gehen. Ja, nichtsdestotrotz, ich wünsche mir auch Müller zurück. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht klappt. Also glaube jetzt erstmal nicht daran. Ich rechne mit Ralf Fährmann im Tor gegen Pauli. Ja. Bin gespannt. Oder es könnte natürlich, ich weiß ja gar nicht, wie mit Hekerin geplant ist. Ist Hekerin in der Rangliste vor Langer, soll aber in der U23 spielen?
Ich glaube nämlich schon.
Ist dann vielleicht sogar Hekerin Option, wenn Fährmann nicht fit wird. Na, also da weiß ich gerade gar nicht, dass das Standing. Also es könnte natürlich sein, dass wir komplett überrascht werden und auf einmal Justin Hekerin im Tor steht.
Also das, ich glaube es nicht.
Ich glaube es auch
der
nicht.
Michi jetzt auch, der hat ja auch gut gehalten, von daher der Michi macht's.
Ich mache mir beim Langer mache ich mir aber auch keine Sorgen. Also es ist jetzt nicht so. Der ist jetzt noch nie wirklich durch Fehler aufgefallen.
Nein, trotzdem hat ja der Müller doch schon ein paar unhaltbare gehalten, muss man auch sagen. Also
nein, der Müller
sicherer ist, fühlen würde ich mich mit ihm schon.
Ja klar, ohne Frage. Aber nichtsdestotrotz, wenn du den Michi Langer als dritten Torwart hast, dann brauchst du erstmal keine Kopfschmerzen haben, sagen wir so.
Ja, nein, das stimmt. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass Kabadai von Anfang an, also er muss eigentlich starten. Es
ich glaube, Boate jetzt auch nicht seinen besten Tag
erwischt, ne? Nee, tut mir auch ein bisschen leid für den Jungen.
Ja. Aber auch da, er muss langsam, ne? Er muss langsam liefern.
Ja, ja. Ich muss sagen, ich sehe noch ehrlicherweise nicht auf rechts außen, weil Moore ist alles andere als ein Arjen Robben.
Ja.
Von daher, komm, schiebt den Ben wieder rüber auf links. Wobei da muss man sagen, macht Zamörkin auch sehr, sehr stark. Also ich meine jetzt nicht in die Startelf, aber dann vielleicht erstmal auf die linke Ersatzbank und dann irgendwann wieder links ins Mittelfeld.
Oder du stellst Kabadai auf rechts und lässt Mörkin auf links und.
Genau, ja, das ist die A-Option. Haben wir lange rumgedaddelt, deswegen glaube ich, müssen wir fast zu unseren Tipps kommen. Ich glaube, jetzt viel getan hat sich nicht. Ich glaube, du hast das jetzt bei Magdeburg 3-2 getippt. Hast das Torfestival fast ein bisschen vorausgesagt. Ich 2-1. Von daher bleibt da alles beim Alten.
Ah.
Aber es ist gegen Pauli. Magst du vorlegen, oder?
Weiß ich nicht.
Ich bin auch gerade sehr unsicher.
Ich tippe, glaube ich, 2 Ergebnisse im Kopf.
Ja, ich auch.
Beide sind nicht mit gutem Ausgang verbunden. ist die Frage, schießen wir ein Tor oder nicht? Ich gehe mit 3-1, Pauli.
Okay, ich mach's auch kurz und schmerzlos. Ich habe ja auch Ambitionen im Tippspielen, deswegen 2-1, Pauli.
2-1, Pauli?
Okay. Ja. Ja, ich würde es mir anders wünschen. Ich war jetzt zwischen 2-1 und sogar auch einem 1-1, weil ich irgendwie der Mannschaft auch zutraue, dass wir dann nicht verlieren. Aber irgendwo muss ich dann doch wieder 2-1 tippen, weil das, was ich jetzt in der Defensive innerhalb der letzten 6 Spiele gesehen habe, ist einfach zu wenig. Also das kann auf Dauer so nicht gut gehen.
Ja,
ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich bin auch noch nicht 100% überzeugt, dass wir jetzt den Turnaround schaffen. Mal gucken, Schallenberg kommt wieder zurück. Wie es da aussieht, kommt er in die Startelf, kommt er nicht, könnte mir vorstellen für Uedraogo.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Dass dann Seguin oder Tempelmann, einer von denen, etwas offensiver wird. Bin gespannt. Und hoffe natürlich auf positiven Ausgang. So richtig dran glauben tue ich noch nicht, gerade auch weil Pauli, die haben auch, glaube ich, am Anfang sehr oft unentschieden gespielt, ne, aber jetzt auch einmal 5-1 zu Hause gegen Kiel ist auch erstmal eine Ansage, muss man einfach sagen.
Ja, vor allem, weil man jetzt, wenn man die Pauli-Spiele sich anguckt, da muss man selbst auch noch kurz aufpassen, auswärts haben sich jetzt gegen Braunschweig schlecht, ansonsten aber zu Hause 0-0 gegen Magdeburg. Zu Hause auch 0-0 gegen Düsseldorf, aber da hat Pauli auch, glaube ich, eine relativ frühe rote Karte bekommen. Ah, nee, er war jetzt nach 83. Was ein anderes Spiel.
Pauli hat erst 3 Gegentore. Er ist mit Abstand die beste Defensive in der Liga.
Deswegen, es wird ein knaller Spiel. Ich finde auch, es ist ein verdammt offenes Spiel. Also ich lache jetzt auch keinen aus, der pro Schalke tippt.
Man muss ja auch sagen, man hat an diesem Spieltag wieder gesehen, in der zweiten Liga ist alles möglich. Also
ja.
Hamburger SV, wo ich wirklich felsenfest davon ausgegangen bin, die fahren nach Elversberg, die sind gerade so im Flow. Natürlich holen die das. Ja, auch da kannst du dir nicht sicher sein im Tippspiel. Verlieren auf einmal und performen auch wirklich nicht gut, spielen nicht gut. Hat mich überrascht, Karlsruhe, die zu Hause Lautern nicht schlagen. Lautern, die ich eigentlich viel schlechter eingeschätzt hätte. Hertha fängt sich wieder, dieser Tabakovic scheint da ein richtig guter Mann zu sein. Also in der zweiten Liga ist mehr oder weniger alles möglich und das auch für uns.
Sowieso, sowieso. War auch ein schönes Schlusswort. Das, glaube ich, können wir so mitnehmen. Und von daher wünschen wir uns, und sei schon uns natürlich auch, aber euch vor allem eine schöne Woche. Und freuen uns dann, uns nach dem Pauli-Spiel wieder zu hören. Von daher, Glück auf.
Ja,
und
Glück auf, von mir auch.
Bis demnächst.
Tschüssing.